The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 15. Mai. Friedrich Merz. Tiger im Wahlkampf und dann, im Amt angekommen, klingt er deutlich zahmer. Sanftfütiger, könnte man sagen. Was hatte der CDU-Wahlkämpfer Merz nicht alles ausgeteilt? Zum Beispiel gegen den amtierenden Kanzler, der hieß Olaf Scholz.
Sie sind ein Klempner der Macht. Ihnen fehlt jede Vorstellung davon, wie dieses Land sich in den nächsten Jahren weiterentwickeln soll. Sie haben keine Ahnung von dem, was da in den nächsten Jahren auf Sie und auf uns zukommt.
Und jetzt bei seiner ersten Regierungserklärung im Bundestag zollte der neue Bundeskanzler Friedrich Merz dem Wiederabgeordneten Olaf Scholz seinen Dank.
Sie und Ihre Regierung haben Deutschland durch Zeiten außergewöhnlicher Krisen geführt. Ihre Reaktion auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine war wegweisend und sie war historisch. Dafür gilt Ihnen auch heute und von dieser Stelle aus noch einmal unser Dank, mein persönlicher Dank und ich hoffe jedenfalls die Anerkennung dieses ganzen Hauses und unseres Landes.
Das kann man staatstragend nennen oder versöhnlich oder auch unglaubwürdig. Wer so weit rausrudert, rhetorisch, dem kauft man dann die große Kehre nicht mehr so richtig ab. Auch seine schrille Krawallrede kurz vor der Wahl ist unvergessen, als er sich über die Linken und über die Grünen mächtig echauffierte. Er mache Politik für die Menschen in der Mitte und nicht für die, die da links am Rande stehen.
Die können sich darauf verlassen, dass wir an ihrer Seite stehen und wieder Politik für Deutschland machen, meine Damen und Herren, und nicht für irgendwelche grünen und linken Spinner auf dieser Welt.
Und jetzt der Kanzler Merz will Regierungschef für alle sein, auch für die Grünen und natürlich auch für linke Spinner, denn nur gemeinsam, oder, kann es gelingen.
Wenn wir alle, jeder für sich und für alle gemeinsam, als ein Land gemeinsam daran arbeiten, dann kann das gelingen.
Bei der Migration klang der CDU-Kandidat Merz oft hart, auch unversöhnlich. Einwanderung wurde als Bedrohung konnotiert. Noch im Januar sagte er zur Migration:
Mir hat am Wochenende ein Landrat aus dem Land Baden-Württemberg, der gleichzeitig auch der Präsident des Landkreistages ist, gesagt, in unseren Städten und Gemeinden laufen tickende Zeitbomben herum.
Und jetzt in der Regierungserklärung von gestern ganz anders. Wir sind ein Einwanderungsland, sagt er jetzt und gestern und überhaupt. Das ist neu, neu vor allem für ihn.
Ich sage gleichwohl in aller Deutlichkeit, Deutschland ist ein Einwanderungsland. Das war so, das ist so und das bleibt auch so.
Und bei den Finanzen dasselbe Wechselspiel. Wir erinnern uns an Friedrich den Großen, solide Fiskalpolitik. Vorher war Sparsamkeit mit Schuldenbremse fest versprochen.
Wir halten die Schuldenbremse des Grundgesetzes für richtig. Es muss Mechanismen geben, dass wir mal mit dem Geld auskommen, das die Steuerzahler in Deutschland bezahlen. Und das sind mittlerweile fast 1 Billion Euro.
Und jetzt werden zusätzlich zu dieser 1 Billion Euro Steuereinnahmen in Deutschland nochmal 1 Billion Euro. Dazu besorgt. Und zwar im Kapitalmarkt auf Pump. Und ja, wenn man das Geld nur gut ausgibt, sagt er, dann passt das schon.
Wir müssen mit diesen Möglichkeiten äußerst behutsam umgehen, denn diese Schulden lösen Zinszahlungen aus und sie müssen auch eines Tages wieder zurückgezahlt werden. Sie lassen sich daher nur rechtfertigen, wenn wir mit diesem Geld dauerhaft und nachhaltig den Wert unserer Infrastruktur steigern und das Leistungsvermögen unseres Landes insgesamt verbessern.
Fazit: Spätestens seit Richard David Precht, der das Buch schrieb, Wer bin ich und wenn ja, wie viele, wissen wir um die multiple Persönlichkeit auch unserer Politiker. Und wer ein Kanzler der limitierten Möglichkeiten ist, der muss wohl eine bewegliche Persönlichkeit besitzen, um sich und den Koalitionspartner mit einzubinden. Naja, wie der alte Adenauer schon sagte, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Unsere weiteren Themen heute Morgen. Im Interview der Professor und Migrationsexperte Daniel Thüm. Er spricht mit mir jetzt gleich über die Verwirrung in der Migrationsdebatte und über das Glück der Regierung, spricht er auch.
Friedrich Merz und Alexander Dobrindt haben ein Riesenglück, weil mit Faktoren, die mit Deutschland nur sehr begrenzt was zu tun haben, gehen die Asylantragszahlen gerade massiv zurück.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt erklärt den neuesten Nvidia-Mega-Deal und wir freuen uns über Lebensretter aus der Luft und gedenken an eine Revolution der Gastronomie, die heute Geburtstag feiert. Eines der zentralen Themen des Wahlkampfes war, wie schon erwähnt, die Migration. Und jetzt will Merz Fakten schaffen, Grenzkontrollen, Abschiebungen, Zurückweisungen von Migranten. Das hat er gestern im Bundestag nicht gesagt, aber das passiert gerade an den deutschen Grenzen. Doch wie kann Merz eine echte Migrationswende einleiten, die illegale Zuwanderung eindämmt, was wir alle wollen, ohne dabei diejenigen zu vergraulen, die einen wertvollen Beitrag zum deutschen Arbeitsmarkt leisten können und die wir so dringend wünschen. Daniel Thüm ist Professor für öffentliches Recht, Europa- und Völkerrecht an der Universität in Konstanz. Er hat kürzlich ein Buch veröffentlicht, das sehr schlau ist, weil es sich beschäftigt genau mit diesem Thema. Migration steuern heißt es, eine Anleitung für das Hier und Jetzt. Von ihm will ich jetzt wissen, wie er diese neue Regierungspolitik beurteilt und ob das eigentlich alles funktionieren kann. Hören wir doch mal, was dieser Experte uns heute Morgen zu sagen hat. Einen schönen guten Morgen, Professor Daniel Thüm.
Guten Morgen, Herr Steingart.
Mich würde interessieren aus Ihrem Munde, ob das, was die Regierung tut, jetzt die große Migrationswende ist. Sie sind vom Fach, Sie kennen die Vergangenheit, Sie kennen natürlich noch nicht die Zukunft. Aber ist das der Beginn einer Migrationswende?
Es ist eine Trendumkehr. Die Zurückweisungen stehen symbolisch dafür, dass die Regierung das Ruder umreißen will. Ob daraus eine wirkliche Wende wird, und mein Verständnis von einer Wende wäre, dass man wirklich dauerhaft in eine andere Richtung fährt.
Aber wieso symbolisch? Das, was an den Grenzen passiert, so sagt uns die Regierung und sagt uns auch die Polizei, ist nicht symbolisch, sondern ist faktisch so, dass Menschen, auch Menschen, die Asyl rufen und aussprechen, zurückgewiesen werden. Das ist ja schon mehr als nur ein neuer Ton, das ist eine neue Handlung.
Da haben Sie vollkommen recht. Ich habe symbolisch deswegen gesagt, weil solche Zurückweisungen, wie sie jetzt praktiziert werden, das kann auch aus juristischen Gründen übrigens immer nur eine vorübergehende Maßnahme sein. Das heißt, wenn man dauerhaft die Asylpolitik neu ausrichten will, und das verspricht ja die Regierung, dann braucht es nachgelagert nach dieser kurzen Phase von oder mittellangen Phase von Zurückweisung andere Maßnahmen. Und deswegen habe ich von Symbol gesprochen.
Die Regierung beruft sich auf einen Artikel in den europäischen Verträgen, Artikel 72, der, sagen dann manche, eine Art Notlage begründet. Die Regierung hat gesagt, nein, wir bemühen diesen Artikel, aber wir rufen keine Notlage aus. Helfen Sie uns. Was ist das, was die Regierung da jetzt gemacht hat? Sie zieht eine Klausel, die ja den Nationalstaat wieder ertüchtigt, auch national zu handeln. Also Notlage, ja oder nein?
Sie haben das gerade unterschiedlich formuliert. Am Anfang hatten Sie gesagt, so eine Art Notlage. Und das ist eine Formulierung, mit der ich vollauf mitgehen könnte. Als Jurist, mein Verständnis als Bürger dieses Landes von Notlage ist, dass der Staat kurz vor dem Kollaps steht, dass wir überall Polizisten auf der Straße haben. Das ist natürlich momentan nicht der Fall. Aber das ist für diese Ausnahmeklausel, wie ich es nenne, auch überhaupt nicht notwendig. Da reicht eine deutlich niedrigere Gefährdungssituation aus. Deswegen, ich würde von Ausnahmeklausel sprechen, aber von einer Art Notlage kann man auch sprechen, und die hat die Regierung in der Tat aktiviert, wie Sie es gesagt haben. Allerdings aktivieren ist auch etwas anderes als ausrufen. Da braucht es nicht offen irgendein offizielles Statement des Bundeskanzlers. Da reicht es einfach aus, dass, wenn es irgendwann zu Klagen gegen diese Zurückweisungen kommen sollte, dass dann die Regierung gute Argumente präsentiert. Und das ist das, was die Regierung jetzt vorbereitet. Ich habe mir selber ein Pressestatement des neuen Innenministers angehört, der sagt, er geht davon aus, die Voraussetzungen dieses Artikels 72 liegen vor. Das ist keine Ausrufung, aber das ist auch gar nicht notwendig.
Wohin gehen denn diese Menschen? Sie werden jetzt an einer deutschen Grenze zurückgewiesen und gehen jetzt wohin? Wenn sie in Österreich vorher waren oder auch in der Schweiz, in Italien, vielleicht auch aus Polen kommen, müssen die dann zurück? Wohin?
Das ist eine gute Frage. Eigentlich müssten sie allermeistens nach europäischem Recht zurück in die Außengrenzstaaten, also nach Italien, Griechenland oder Kroatien. Das sind diese Dublin-Regeln. Allerdings macht es ja die Bundesregierung ja gar nicht jetzt. Die schickt die ja nicht nach Italien, Bulgarien oder Kroatien, sondern sie schickt sie in die Nachbarländer, Österreich, Schweiz, Polen oder sonst wohin.
Die USA sind ja dazu übergegangen, nicht nur die Grenzbefestigung zu stabilisieren, sondern Visas zu entziehen im Inland und zugleich die sogenannten Deportation Flights, also Abschiebeflüge in großem Stile, also mit doch sechsstelligen Zahlen, über 100.000, über 150.000 Menschen bislang, zu organisieren. Ist das was für die Bundesrepublik auch in Frage kommt? Ist das was, was Sie empfehlen würden, solche Deportation Flights seitens der Bundesregierung und des neuen Innenministers?
Also was ich definitiv nicht empfehle, ist Menschen, die als Studenten in Deutschland sind, einfach so das Visum zu entziehen, ohne dass sie vor die Gerichte geht. Das macht Donald Trump teilweise und schiebt sie dann auch ab, bevor Gerichte involviert waren. Das ist natürlich in Deutschland schlechterdings nicht möglich, wird auch, bin ich ziemlich sicher, nicht passieren. Was aber was anderes ist, ist das, was sie gerade Deportation Flights genannt hat. In Deutschland würden wir Abschiebungsflüge sagen.
Ja.
Wenn, anders als in den USA, die Behörden und die Gerichte festgestellt haben, es ist kein Aufenthaltsrecht in Deutschland gegeben, dann ist es schon jetzt in Übereinstimmung mit dem deutschen Recht, mit den Menschenrechten möglich, eine Abschiebung durchzuführen. Das klappt bei uns bisher viel zu selten und eine auch wichtige Aufgabe jetzt für die neue Bundesregierung wird sein, hier mehr Vollzug auch des Rechtsstaats zu gewährleisten. Und Amerika zeigt, dass es auch geht. Und zwar nicht unbedingt Amerika im Sinn von Donald Trump. Schon unter Barack Obama, einem der demokratischen Vorgänger, wurden vor ungefähr 15, 20 Jahren inzwischen sehr, sehr, sehr viel mehr Menschen abgeschoben, als es in Deutschland in den letzten Jahren der Fall war. Das zeigt, es geht. Es geht in Nordamerika und dann muss es auch in Europa gehen.
Zugleich gibt es jetzt in Amerika, und das finde ich verwirrend, eine Diskussion darüber, über die ökonomische Bedeutung von Zuwanderung und derer, die da kommen. Denn wenn alles gut geht und sie nicht an den Ausgabeschaltern des Sozialstaates stehen, sondern es schaffen bis in die Werkshalle von Ford oder von Opel oder in ein x-beliebiges Büro bei Siemens oder einem mittelständischen Unternehmen zu schaffen, dann tragen diese Menschen ja was bei zu unserer Sozialversicherung, zu unserer Wachstumsrate insgesamt, auch zum Steueraufkommen. Wie bewerten Sie als Migrationsforscher den ökonomischen Teil derer, die da zu uns gekommen sind, legal oder illegal?
Da ist ein ganz wichtiger Unterschied zu den USA, besteht darin, dass die sogenannten Illegals, also die Menschen, die wir in Deutschland als Asylbewerber bezeichnen würden, die man in Amerika Illegals nennt, die sind in Amerika beinahe alle erwerbstätig, weil sie überhaupt keine Sozialleistung auch bekommen. Und die sind vor allem in Sektoren wie im Bau, Kinderbetreuung, Landwirtschaft aktiv. Und wenn Donald Trump die jetzt im großen Stil abschiebt, dann haben in der Tat einige ökonomische Sektoren in Amerika ein Riesenproblem. Das ist bei uns aber anders. Bei uns ist die Erwerbsquote bei Geflüchteten, um es mal neutral zu formulieren, deutlich niedriger als in den USA. Und all diejenigen, die arbeiten, die haben in der absoluten Regel, Ausnahmen bestätigen die Regel, aber im absoluten Regelfall auch einen völlig legalen Aufenthaltsstatus. Wir brauchen ja aufgrund des demografischen Wandels dringend Zuwanderung in den Arbeitsmarkt. Und meine große Befürchtung ist, dass diese negativen Debatten über das Asylrecht, die positive Einstellung zu Migration, zu legaler Migration, zu Fachkräftemigration, die wir als Einwanderungsland dringend brauchen, dass die untergräbt und dass es auch schwierig macht, dann diejenigen Fachkräfte als legale Migranten anzuziehen, auch für Deutschland, also für die attraktiv zu machen, die wir dringend im eigenen Interesse brauchen.
Ist das nicht gleichzeitig auch eine Aufforderung an uns, an unser System, diese Menschen, wenn sie kommen und wenn sie bleiben dürfen, dann sie auch so zu ertüchtigen, dass sie einen werthaltigen Beitrag leisten?
Auf jeden Fall. Aber das machen doch alle Bundesregierungen und gar nicht so sehr die Bundesregierung. Die sitzen da ja irgendwo in Berlin, sondern die Landesregierung oder noch mal eine Stufe tiefer, die Kommunen. Wenn man dort mit Integrationsbeauftragten spricht, mit Integrationsmanagern, die bemühen sich doch vor Ort wirklich in der sozusagen Breite der Republik mit auch sehr intensiver finanzieller Unterstützung der Kommunen und Länder seit Jahren darum, genau das zu gewährleisten.
Ja, aber das Bemühen ist ja mal das eine, Herr Thüm. Mich interessiert, hat es auch Erfolg, dieses Bemühen? Unser Staat bemüht sich auch, dass die Züge pünktlich fahren. Ich kenne da viele Bemühungen, auch in den Schulen. Das Bemühen, sind wir gut darin, Menschen zu ertüchtigen? Also wie ist unsere Integrationsleistung als Staat?
Sie haben natürlich vollkommen recht, aber Sie müssen auch sehen, die Rahmenbedingungen sind einfach extrem schwierig. Leute, die übers Asylsystem einreisen, können zuerst mal kein Deutsch. Die haben keine Qualifikation, die in Deutschland anerkannt ist. Die haben vielleicht auch gar keine Qualifikation, die unbedingt zum deutschen Arbeitsmarkt passt. Und wenn dann auch hohe Zahlen dazu kommen, wie wir es in den letzten Jahren jetzt hatten, aus der Ukraine und übers Asylsystem, dann sind solche Strukturen natürlich sehr schnell auch überlastet. Und deswegen kann ich auch die aktuelle Bundesregierung durchaus verstehen, wenn sie sagen, wir müssen jetzt wirklich aufpassen. Was ich mir dann aber von der neuen Bundesregierung wünsche, speziell auch von CDU, CSU, ist, dass sie sehr viel proaktiver sich dazu bekennen, dass Deutschland natürlich Einwanderung braucht in den Arbeitsmarkt und dass sie auch dann alle Kräfte investieren, damit das ein Erfolg wird. Und dann bin ich auch sicher, wenn das gelingt, dass die Bevölkerung wieder einen positiveren Eindruck von Migration hat. Und dann beenden wir endlich diese Situation, wo alle, wenn man Migration sagt, nur an Asyl denken, obwohl ja Migration sehr viel mehr ist als nur Asyl.
Das heißt, Ihre Stimmung, wenn Sie die deutsche Debatte und den Angang der neuen Regierung sehen, Sie klingen zumindest nicht ganz verzweifelt, wie sagen Sie Ihre Stimmung in einem Satz?
Ich bin von Hause aus Optimist und Friedrich Merz und Alexander Dobrindt haben ein Riesenglück, weil mit Faktoren, die mit Deutschland nur sehr begrenzt was zu tun haben, gehen die Asylantragszahlen gerade massiv zurück. Und wenn dann auch nationale Maßnahmen hinzukommen, könnte sein, dass die relativ bald einen Erfolg in Anführungszeichen verkünden können. Das ist dann teilweise natürlich ihr eigener Erfolg. Es ist teilweise, muss man aber fairerweise sagen, auch einfach Glück. Genauso wie die Ampel, muss man auch sagen, teilweise Pech hatte, weil einfach mehr Leute kamen.
Ja, aber eine Regierung, die mal Glück hat, ist doch auch keine schlechte Botschaft für uns heute Morgen. Herr Professor, ich bedanke mich für dieses Aufklärungsgespräch.
Ich bedanke mich.
Künstliche Intelligenz, darüber reden heute alle. Und bei uns bekommen Sie als engagierter Unternehmer oder als Führungskraft jetzt die Möglichkeit, künstliche Intelligenz zu lernen, auszuprobieren und wer weiß, Ihr Unternehmen ein Stück weit damit dann zu revolutionieren. Also vom 30. Juni bis zum 1. Juli in Berlin auf der Spree auf der Pioneer One. 2 Tage KI-Druckbetankung mit 8 Experten. Einer davon Dominik von Prök, Chef von Leaders of AI. Das ist ein Unternehmen, das anderen Unternehmen hilft, die Welt der KI zu erschließen. Und Dominik erklärt uns jetzt schnell, was er in diesem KI-Bootcamp eigentlich vermitteln will.
Also ich möchte da einen sehr konkreten Einblick geben und einfach mal eine Demo zeigen, wie wir tagtäglich mit unseren KI-Assistenten zusammenarbeiten. Sei das im Marketing unser Hansi und Jürgen, sei das im Vertrieb unser Fred, wie der uns dabei unterstützt bei Kundenakquise und bei internen Prozessen. Sei das Lea, die gute Seele des Hauses, ja, die uns dabei hilft, Unterlagen besser zu finden, schneller zu finden, bereitzustellen. Also ich möchte einfach sehr konkret zeigen, wie wir als Frontier-Firm heute arbeiten. Und da eine erste Anschlussfähigkeit dann geben, indem auf der Pioneer One der erste KI-Assistent von jedem der Teilnehmenden mit uns zusammengebaut wird.
Leben ist nur ein anderes Wort für Lernen. Wer aufhört zu lernen, hört auf zu leben. Also anmelden jetzt. Den Link mit allen Infos und den Tickets findet ihr in den Shownotes zu diesem Podcast.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da sorgt ein Mega-Deal des US-Chip-Herstellers Nvidia mit einem saudi-arabischen KI-Startup für Aufsehen. Was da genau los ist, das erzählt uns jetzt unsere Börsenreporterin in New York, Anne Schwedt. Also, einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor. Ja, da ist echt einiges los. Nvidia hat einen Mega-Deal mit dem neuen saudi-arabischen KI-Startup Humane geschlossen. Konkret liefert Nvidia mehr als 18.000 seiner neuesten extrem leistungsfähigen Blackwell-KI-Chips nach Saudi-Arabien. Das ist eine der größten Einzelbestellungen weltweit. Die Chips werden in riesigen Rechenzentren eingesetzt mit einer geplanten Kapazität von bis zu 500 Megawatt. Das Ziel ist, Saudi-Arabien will mit Humane, das ist eine Tochter des staatlichen Investitionsfonds, eine eigene KI-Infrastruktur aufbauen und sich als globaler KI-Standort etablieren. Das Besondere daran ist auch, es geht nicht nur um Hardware. Nvidia unterstützt Humane auch beim Aufbau von sogenannten AI-Factories, also Rechenzentren, die speziell für KI-Anwendungen und die Entwicklung eigener KI-Modelle optimiert sind. Außerdem sollen 10.000 Entwickler im Land geschult werden, um die Technologie wirklich nutzen zu können. Der Deal ist auch politisch bedeutsam, weil während viele Länder, vor allem China, um die begehrten KI-Chips buhlen, sichert sich Saudi-Arabien damit einen Platz in der weltweiten Spitzengruppe. Und für Nvidia ist es ein weiterer Beweis, wie gefragt seine Chips international sind. Die Aktie ist nach der Ankündigung auch direkt mal um 5% gestiegen, Gabor.
Und Anne, sag uns bitte noch, was steckt hinter Microsofts Ankündigung, tausende Stellen abbauen zu wollen.
Ja, Microsoft hat angekündigt, rund 6000 Stellen abzubauen. Das entspricht etwa 3% der weltweiten Belegschaft. Betroffen sind Mitarbeiter auf allen Ebenen, in verschiedenen Teams und Regionen. Besonders viele Jobs fallen am Hauptsitz in Redmond weg. Allein dort sind es fast 2000 Mitarbeiter. Interessant ist, die Entlassungen kommen nicht aus wirtschaftlicher Not heraus. Im Gegenteil, Microsoft hat zuletzt echt starke Quartalszahlen vorgelegt und verdient so viel wie nie zuvor. Der Grund für den Stellenabbau liegt vielmehr in einer strategischen Neuausrichtung. Microsoft will sich schlanker aufstellen, Management-Ebenen abbauen und sich noch stärker auf Zukunftsthemen wie künstliche Intelligenz konzentrieren. Der Schritt reiht sich tatsächlich auch ein in den Trend, den wir gerade bei vielen Tech-Konzernen sehen. Auch Amazon und andere Unternehmen haben zuletzt sogenannte unnötige Management-Schichten abgebaut, um schneller und effizienter zu werden. Für Microsoft ist es die größte Entlassungswelle seit dem Abbau von 10.000 Stellen im vergangenen Jahr. Die Anleger begrüßen das mit einem leichten Aktienplus, Gabor.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass das Auto heutzutage nicht mehr nur ein Fortbewegungsmittel ist, sondern immer häufiger auch als Restaurant benutzt wird. Was einst als Symbol der Mobilität galt, wird heute gern auch mal zur fahrbaren Essenslounge. Burger auf dem Schoß, Pommes im Getränkehalter, ein kurzer Stopp ohne auszusteigen und schon geht's mampfend weiter. Ein Phänomen, das genau heute vor 85 Jahren seinen Anfang nahm. Denn am 15. Mai 1940 eröffneten die beiden Brüder Richard und Maurice McDonald im kalifornischen San Bernardino die erste McDonald's-Filiale und legten damit den Grundstein auch für das Drive-In-Konzept. Damals war die Idee revolutionär. Statt auszusteigen, sich ins Restaurant zu setzen, bestellte man bequem im Auto, bekam das Essen über die Scheibe gereicht und dann ging's weiter. Die Begeisterung der Kunden war groß, sie hält bis heute.
Wenn schon die Fahrt zum Urlaub werden soll. Wenn Aussteigen kein Thema ist, dann stell dir vor, McDonald's bringt's ins Auto von früh bis spät in deinem McDrive.
Aber geht da nicht etwas verloren, wenn wir unser Essen nur so nebenbei ins Auto gereicht bekommen und dort konsumieren? Wenn es bei einer Mahlzeit nur noch um Effizienz und um Schnelligkeit geht? Ich würde sagen, es gibt Innovationen, liebe Gebrüder McDonald's, die braucht kein Mensch. Wir sind immer in Eile und wissen doch oft gar nicht, warum.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass Drohnen nicht nur Pakete transportieren oder spektakuläre Luftaufnahmen machen. Nein, die kleinen Hightech-Helfer haben jetzt eine ganz andere, und zwar eine lebensrettende Funktion übernommen, mitten in der Natur. Denn immer häufiger kreisen Drohnen stundenlang über Felder und halten dabei Ausschau nach Rehkitzen. Nach Rehkitzen, die es sich auf dicht bewachsenen Wiesen gemütlich gemacht haben. Diese Drohnen sind da nicht etwa, um Aufnahmen von den Tieren zu machen, sondern um sie vor dem Tod zu retten. Denn sobald Traktoren anrücken, um die Wiesen und die Felder zu mähen, ja, da fliehen die Rehkitze nicht, ganz im Gegenteil. Wenn eine Gefahr droht, machen sie sich klein und bleiben regungslos liegen. Das ist ein Überlebensinstinkt, tja, der gegen Fressfeinde wirkt, das Verstecken, das Reinducken ins Gras, aber gegen Mähwerke, Mähdrescher hat das ganze Verfahren keine Chance. Und genau hier kommen die Drohnen ins Spiel, die von Landwirten gesteuert werden. Ausgestattet mit Wärmebildkameras fliegen sie früh morgens, meist in den kühlen Stunden vor Sonnenaufgang, über die Felder. Und allein im vergangenen Jahr konnten durch den Einsatz der Drohnen über 22.000 Kitze gerettet werden. Diese Fluggeräte, würde ich sagen, hat der liebe Gott den Rehkitzen geschickt. Send me an angel. Von den Scorpions. Ich wünsche Ihnen, ich wünsche uns allen einen gefühlvollen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.
Yeah.